Radio 3. Das Gespräch.
Herzlich willkommen. Ich bin Britta Bürger und das heutige Gespräch findet statt im Radio 3 Kultursalon, ganz oben in der RBB Dachlounge mit dem tollen Berlin-Rundum-Panorama und mit viel Publikum. Freut mich sehr, kein Wunder, bei diesem Gast. Freuen Sie sich auf eine Stunde mit dem Filmemacher Christian Petzold. Wir haben hier eine wunderbare Sonnenuntergangsstimmung nach diesem strahlenden Tag. Was ist denn Ihre Lieblingsjahreszeit?
Ich bin im September geboren und mag den Herbst nicht. Also das ist einfach so, weil ich finde es zwar schön, wenn der Herbst kommt und nochmal so richtig zeigt, was der Sommer drauf hatte, so eine Grandezza zum Abschied. Aber da wird man ja traurig, wenn man, wie bei Goethe, was gibt Schlimmeres zu ertragen als eine Reihe schöner Tage? Dann weiß man, danach beginnt besonders hier in Berlin eine Zeit zwischen November und Februar, die suizidär ist. Und deswegen ist meine Lieblingsjahresmonat, wie glaube ich von vielen Leuten, ist der Mai.
Der Mai. Ja. Heute war aber eigentlich, dachte ich, so ein richtiges Petzold-Filmwetter. Der Wind brachte viele Blätter zum Rascheln.
Ja, wir haben ja auch noch letztes Jahr um diese Zeit gedreht. Ja? Und sonst drehe ich nicht im Herbst. Ja? Aber ich brauchte unbedingt die Farben des Herbstes, das Laub. Ja? Der Herbst ist ja schön, das ist ja die Schweinerei. Ja? Und für den Film war es gut, aber am Ende der Dreharbeiten war es auch so kalt wie heute. Ja, wir hatten blauen Himmel, aber Kälte. Und für die Schauspieler, die dann sofort nach einer Szene außen dann in ihre Wohnwagen rennen und dann hört man dann den Schrei, mein Wohnwagen ist nicht geheizt, dann merkt man schon, man sollte jetzt langsam aufhören, ja, mit den Dreharbeiten.
Ich kann sagen, die Filme von Christian Petzold sind für mich seit 25 Jahren Lebensbegleiter, Lebensbegleiterinnen. Die Filme, Die innere Sicherheit, Wolfsburg, Gespenster, Jella, Jericho, Barbara, Transit, Undine, Roter Himmel und seit einer Woche im Kino der neue Film. Und viele fragen sich, wie spricht er sich wohl aus? Französisch oder Deutsch?
Ich kann kein Wort Französisch, ich kann nicht mal mon chérie geradeaus sagen und bin aber frankophil. Das ist ein schreckliches Paradoxon. Das liegt daran, dass meine Mutter wollte, dass ich Arzt werde und die entschied damals, ob ich Latein oder Französisch am neusprachigen Gymnasium da im Rheinland wähle. Und ich habe mir dann Latein nehmen müssen. Das war einer der schrecklichsten Fehler meines Lebens. Und ich liebe Frankreich, ja, und ich liebe französische Literatur, Filme und alles Mögliche. Und habt jetzt dieses, ist ja ein Musikstück von Ravel, was in dem
Miroir
Film...
Miroir Nummer 3, sagen wir mal den Titel, ne? Miroir, Spiegel, Miroir Nummer 3.
Genau. Und der Produzent sagte zu mir, dass auf keinen Fall wird das der Titel.
Ja, weil das, ja, ich meine, Barbara ist so klar, Roter Himmel, Transit.
Ja, das sind so richtig deutsche Titel, ja. Mhm. Aber das Stück von, ich fand das auch so fremd, das Wort Miroir. Gleichzeitig weiß jeder, dass das Spiegel ist, Mirror und so. Und dann Nummer 3, sagte der Produzent, das muss weg. Ja, dann würde jeder fragen, wo ist denn der Nummer 2 und kommt jetzt noch Nummer 4? Und da habe ich mit diesem dämlichen Argument ihn versucht zu überzeugen, indem ich sagte, ja, guck mal, es gibt doch diese Geschichte, Marilyn Monroe wurde gefragt, ob sie nachts Pyjama oder Nachthemd trägt. Und dann hat sie gesagt, sie trägt nur Chanel Nummer 5. Und das habe ich einfach so gesagt, da fing er an zu lachen und sagte, naja gut, ja, Miroir Nummer 3. Obwohl das hat mit dem nackten Körper von Marilyn Monroe ja nichts zu tun, aber ich bin durchgekommen mit der Geschichte.
Zu mir haben viele zuerst gesagt, ah ja, spielt wieder in Frankreich. Nee, spielt nicht in Frankreich, spielt in Brandenburg mit Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt und Enno Trebs. Wie haben Sie die vier neugierig gemacht auf diese Geschichte? Also wie haben Sie denen nahegebracht, was das für ein Film werden soll?
Na, wir hatten beim letzten Film waren ja schon 3 von denen dabei. Und da hatten wir auch, das war auch so ein Sommerfilm, da war der Herbst noch nicht so weit. Ja? Und wir saßen da draußen in Brandenburg, das war im Südosten von Berlin, in diesem Haus. Und das waren so schöne Tage da, diese Essensszenen mit Gulasch.
Nach dem Dreh von Roter Himmel.
Während des Drehs, während der Proben. Ja. Ja? Und dann hatte ich derzeit den Ravel immer gehört, dieses Miroir Numéro 3. Ja? Und habe den davon erzählt und hatte aber auch erzählt, dass der Untertitel dieses Musikstückes lautete Un bateau sur l'océan, also ein Schiff auf dem Ozean. Habe ich mal einen Satz in Französisch gesprochen.
La barque. Le barque, la barque, le barque.
Sie mussten kein Arzt werden.
Ja.
Ich ja auch nicht, glücklicherweise. Ne? Und ich wäre wahrscheinlich Kieferorthopäde geworden, hätte zwei Porsche oder sowas. Ja? Dieser Untertitel heißt, ist ein bisschen wie eine Programmmusik. Es erzählt eine Geschichte eben von Schiffen, einem kleinen Schiff auf dem Ozean, das den Gezeiten und den Fluten ausgesetzt ist. Und die Metapher für den, habe ich den Schauspielern gesagt, für den nächsten Film ist so etwas. Wir haben ein Schiff, das untergegangen ist auf dem Ozean. Es treiben Trümmerstücke auf der Wasseroberfläche herum. Und es treiben auch die Überlebenden dieses Schiffsunglückes auf der Wasseroberfläche herum. Und sie müssen sich zusammenfinden, um aus den Trümmerstücken sich einen Rettungsfloß zu bauen. Das war so die Metapher. Ne? Und ich sagte, dieses, wie sie sich zusammenfinden, wie sie das bauen, das ist der Film. Nicht das Rettungsfloß am Ende und auch nicht das Schiffsunglück, sondern die Arbeit am Überleben. Und das fand ich gut. Und dann fiel mir ein, ich liebe Barbara Auer. Ich hatte die, vor 25 Jahren hat sie schon meine Mutter in dem Film Innere Sicherheit gespielt. Und ich habe gedacht, die müsste noch mal eine Mutter spielen. Eine Mutter, die ihr Kind wiederhaben möchte. Und da habe ich sie angerufen, habe ihr die Geschichte erzählt. Und so kam diese Familie zusammen.
Ich versuche mal zusammenzufassen, bevor Sie sich jetzt einen ganz anderen Film vorstellen, als der, der es am Ende geworden ist. Eine junge Frau findet nach einem Autounfall Schutz, gespielt von Paula Beer, bei dieser Barbara Auer, dieser älteren Frau. Und es ist irgendwie ganz merkwürdig. Man spürt, es gibt dann irgendwie eine unausgesprochene Verbindung zwischen den beiden. Die stellen sich nur mit ihren Vornamen vor, Laura und Betty. Die fragen sich nichts, wo kommst du her, wie lebst du, was machst du, gar nichts. Sondern die alte Frau, die ältere Frau beherbergt in ihrem Haus die junge Frau und sie freunden sich schnell an, oder auch nicht mal das stimmt, sie freuen sich eigentlich gar nicht an. Es entsteht eine Nähe zwischen ihnen und sie finden beide Halt aneinander und darüber irgendwie wieder zurück ins Leben. Das ist ja eigentlich was, das gibt es nur im Märchen, dass eine Frau eine Wildfremde in ihrem Haus aufnimmt, sie ins Bett bringt wie ihr eigenes Kind und selber wieder lebendig wird.
Ja, erstmal war das ganz profan bei mir, der Gedanke. Das war so, ich habe immer mit meinem verstorbenen Freund Harun, mit dem ich ja sehr viele Projekte geschrieben
Harun
habe.
Harun Farrokhi.
Wir hatten mal gesagt, eigentlich das Grundthema für uns ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der Identität durch Arbeit entsteht. Wir sind das, was wir arbeiten. Wenn wir auf einer Party sind, am Kühlschrank, in der Küche, wo ich mich meistens aufhalte, dann trifft man da jemanden, den man noch nicht kennt und fragt, was machst du? Ja, also Name und dann, was machst du so? Und dann
in Deutschland ist das so, in anderen Ländern nicht unbedingt.
Ich glaube, in Deutschland ist es besonders schlimm, weil wir protestantische Ethik haben, aber in Dänemark wird es genauso sein, glaube ich, oder Luxemburg. Aber was macht man in einer Gesellschaft, in der Identität auf Arbeit beruht, der die Arbeit ausgeht? Ja, so, mein Vater war 3,5 Jahre arbeitslos. Ja, und der Mann hat keine Identität mehr gehabt und wurde zu einem Gespenst. Diese Reihenhäuser, in denen, ich bin im Rheinland groß geworden, was meine Eltern sich da mit Kredit gekauft haben, den man dann um 77 Jahre abzahlen muss. Ja, dieses Reihenhaus ist gebaut für eine Familie, die arbeitet, wo der Mann arbeitet. Ja, der hat überhaupt kein eigenes Zimmer. Es gibt Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer, Gästetoilette, Luxus, ja, Durchreiche, Badezimmer, so, und ein Wohnzimmer. Und als mein Vater arbeitslos wurde, hatte der keinen Raum. Der hatte sich dann im Schlafzimmer, das nicht sehr groß war, in so eine kleine Ecke eingerichtet. Ich kam also manchmal von der Schule und dann hat der im Auto gesessen und Jazzmusik gehört. Ja? So, weil das der einzige Ort war, den er sein eigen nennen konnte. Dieses Identität und Arbeit und gleichzeitig wird dieser Gesellschaft die Arbeit ausgetrieben, weil wir kapitalistisch sind und Arbeit heißt Kosten und KI ist ja auch ein Ersatz von Arbeit, heißt, viele Leute sind arbeitslos. Und dieses Paradoxon hat mich immer interessiert. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was für eine glückliche Situation das ist, auf einer Party zu sein, an diesem besagten Kühlschrank. Ja? Und da steht einer oder eine und die sagt nur ihren Vornamen. Und man braucht seinen eigenen Vornamen auch nur sagen. Man muss nicht sagen, dass man keine Arbeit hat und dann irgendwas erfindet, wie ich schreibe Gedichte oder sowas, sondern man steht da und unterhält sich in dieser Gegenwart.
Könnte der Beginn einer Liebesgeschichte sein?
Ja. Und deshalb ist diese Geschichte gar nicht aus dem Märchen, sondern es ist eine Liebesgeschichte.
Ja. Ja? Es stellt sich raus in dem Film, dass die Familie der älteren Frau zerbrochen ist, nachdem ihre Tochter Suizid begangen hat. Und die junge Laura füllt jetzt diese Leerstelle. Die führt im Grunde diese Familie wieder zusammen. Vater und Sohn betreiben zusammen eine Autowerkstatt, die fangen an, alles Mögliche zu reparieren in Haus und Hof. Sehr lustig, wie Matthias Brandt versucht, den Geschirrspüler da irgendwie ein- und wieder auszubauen. Und die Frauen lassen, ich weiß nicht, kann man das so sagen, die lassen also nicht reparieren, aber die lassen ihre Seelen heilen.
Ja, das kann man so sagen. Was mir beim Schnitt erst auffiel, mir und der Bettina Böhler, die Editorin, also früher Cutterin genannt, war, dass im Grunde genommen die Paula Bär noch einmal ein ganzes zweites Leben bekommt. Der Autounfall ist im Grunde genommen eine Geburt. Ja? Die erste, sie wird in zu Bett gebracht. Ja? Es gibt sogar eine Nachtwache der Mutter oder der Falschmutter. Es gibt ein Frühstück. Ja? Es wird ihr die Welt erklärt. Sie bekommt ihr erstes Fahrrad. Ihr wird erklärt, wie man kocht. Und dann darf sie mal ein Wochenende ohne Eltern zu Hause bleiben und ihren Freund besuchen. Das sind also im Grunde genommen in 4 Tagen erlebt sie noch mal ein ganzes Leben und hat nur ihren Vornamen. Und das ist natürlich eine glückliche Situation, die sie da hat.
Also das ist sehr hoffnungsvoll in dieser trüben Zeit. Wollten Sie bewusst Zuversicht schaffen, Hoffnung geben?
Nee, klingt ja so. Nein, also das ist nicht bewusst. Also wenn man Filme ansieht, dass sie bewusst was wollen, das geht nicht. Da laufe ich aus dem Kino meistens raus. Also das mag ich nicht. Aber als wir die ersten Rohschnitt projiziert hatten, da gibt es so ein kleines Kino in Kreuzberg, das FSK, wo ich dann morgens oder am Vormittag mich mit den Beteiligten mal treffe. Jede 2 Wochen, wir schauen uns mal eine Fassung an. Und dann das erste Mal haben wir das gesehen, da hat der Kameramann Hans Fromm, ja, der sonst sich nicht so richtig äußert, was mir gefällt. Ja, der ist nicht so eine Quatschtante, wie ich das oft bin. Ja. Der sagte dann: Mann, tröstet dieser Film. Und dachte ich mir, hat er recht. Ich wusste den Zustand, in den mich dieser Film gebracht hat, diesen Zustand wusste ich selber gar nicht zu beschreiben. Das Wort Trost traf das.
Mhm. Der ist ja wieder sehr langsam und ruhig erzählt. Jeder Blick, jedes Wort sitzt präzise. Vieles bleibt auch unerzählt, in der Schwebe, muss nicht alles auserzählt werden. Das mag ich sehr gern an diesen Filmen, weil ich mich selber umschauen kann in der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft, der Figuren. Ich kann mir da selber was ausmalen, obwohl ja jede Figur wohl eine richtige Biografie geschrieben bekommen hat von Ihnen. Was ist denn das für eine Methode?
Naja, an dieser Biografie müssen Sie sich nicht halten.
Aber es gibt sie.
Es gibt sie, ja, manchmal mündlich, manchmal schriftlich. Das sind Möglichkeiten, die vorher passiert sind. Das ist so, wir sind vom Fernsehen ein bisschen erzogen. Ja, bei uns kommen ja immer am Anfang, im Fernsehen gibt es ja immer eine Szene, wo beschrieben wird, wie der Charakter desjenigen ist. Ja, danach ist alles klar. Und ich will diese Szenen nicht haben. Ja, deswegen schreibe ich diese Szenen auf, damit ich sie nicht filmen muss und die Schauspieler sie in sich aufnehmen, aber dann nicht spielen müssen. Denn die gespielte Emotion, der gespielte Charakter ist das Schrecklichste, was es gibt im deutschen Kino und Fernsehen.
Aber vielleicht ein Beispiel. Paula Bär, was hat die für eine Biografie bekommen?
Oh, ich habe ihr geschrieben, wie sie da in Minden auf die Welt gekommen ist. Und der Vater Kieferorthopäde. Habe ich schon zum zweiten Mal jetzt erwähnt, wirklich. Ja? Kieferorthopäde, die Mutter. Kunstschmuck, nach Ibiza abgehauen, weil der Vater so langweilig war. Dann hat sich ihre Spur verlaufen. Sie musste mit dem Vater groß werden. Die Mutter war mal Klavierspielerin. Sie hat das dann übernommen. Ja, und ging nach Berlin und ist in der Zeit in der Uni, in der UdK gewesen, wo hier Covid war. Ja, und Klavier spielen wir nur für sich alleine. Es gibt eine Vereinsamung.
Das ist doch toll, das ist alles nicht in dem Film drin.
Nee, das ist doch gut so. Wer will denn nur einen Scheiß sehen? Kieferorthopäde aus Minden. Das hat überhaupt keine Lust drauf. Ja? Ja, so. Und dann sagte Paula, sie hat mich noch gedreht ein bisschen in der UdK mit einem anderen Studenten, den ich leider rausschneiden musste. Nicht, weil er so schlecht war, der Schauspieler, sondern weil es einfach nicht nötig war. Und dann sagt die Paula doch zu mir, sag mal, jetzt habe ich überhaupt keine Vorgeschichte mehr. Ich stehe auf einer Brücke, dann fahre ich im Auto und dann habe ich schon einen Unfall. Und mein Leben beginnt erst nach dem Unfall eigentlich. Und dann habe ich ihr gesagt, bei Alice im Wunderland ist doch auch so. Wir wissen noch gar nichts von der Alice. Nichts. Ja, in dem Moment, wo Alice in das Kaninchenloch hineinfällt, in das Wunderland fällt, in dem Moment beginnt ihre Geschichte. Und wenn ich ehrlich bin, eines meiner Lieblingsbücher als Kind war Robinson Crusoe. Es gibt dort zwar eine Vorgeschichte, die habe ich immer völlig vergessen. Robinson Crusoe beginnt in dem Augenblick, wo er als Schiffbrüchiger am Strand auftaucht. In dem Augenblick beginnt sein Leben für uns. Und das, finde ich, so muss Kino sein.
Kino mit sehr viel Vorbereitung, also es werden die Biografien geschrieben und dann wird aber auch mit den Schauspielern, mit dem Ensemble eine Reise gemacht zu den künftigen Drehorten. Was haben Sie da im Gepäck?
Naja, das dauert immer so 2-3 Tage und der erste Tag ist, wir lesen erstmal kalt. Also nicht mit die kalt. Schauspieler, kalt, cold reading heißt das in den USA, damit man auch nicht betont. Ja, es ist einfach nur, ob der Text, ich will die Stimmen mal hören und so. Und dann erzähle ich, so wie jetzt hier auch, was in mir vorgegangen ist, wie es zu dem Film gekommen ist. Das dauert einige Zeit, ja, bis ich da meinen Monolog beendet habe. Und dann schauen wir ein, zwei Filme oder Ausschnitte aus Filmen, die mich beeindruckt haben, hören die Musik, die mich während des Drehbuchschreibens beeindruckt hat. Am nächsten Tag fahren wir gemeinsam mit einem Bus an die verschiedenen Orte. Also als ich heute Morgen den Vorhang zurückzog und der Katze ihr Futter geben wollte, sah ich, dass bei uns unten auf der Straße Dreharbeiten sind. Ja? Und diese Straße ist in diesem Moment, wenn Dreharbeiten da sind, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das, wie die das da unten filmen, ausleuchten. Ja? Ich kenne das ja alles. Wie die da rumlaufen mit ihren Walkie-Talkies und ihren Catering-Bussen und so, dass dort von diesem Ort, der mal eine Schönheit hat und noch irgendwas übrig ist, das ist dann ein Set. Es ist dann kein Ort mehr. Deswegen fahre ich mit den Schauspielern an diese Orte, bevor sie von Filmteams
okkupiert werden.
Okkupiert und zerstört werden, so muss man das ja sagen. Die werden ja zerstört.
Also die haben noch einen Zauber.
Ja, beziehungsweise sie haben irgendetwas Eigenes. Und der Schauspieler und die Schauspielerin, die muss sich diesem Eigenen, die muss das einmal begreifen, um auch selber was Eigenes zu haben und nicht nur Schauspielerin zu sein. Und als wir dann zum Beispiel dieses Haus, das haben wir ja gebaut teilweise.
Gebaut, nicht gefunden.
Nee, das ist im Grunde ein hässliches Haus. Also alles das, was schön ist an dem Haus, haben wir gebaut. Ja.
Zweiter wichtiger Ort ist eine Autowerkstatt. Vater und Sohn arbeiten in dieser, betreiben diese Autowerkstatt. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, so einen intellektuellen Schauspieler wie Matthias Brandt als Kfz-Mann hinzustellen.
Naja, das ist ja so, dass wir in Deutschland mit den Schauspielern ja grauenhaft umgehen. Wenn die einmal irgendwie eine Tätowierung getragen haben und ein Hooligan waren, mussten die 20 Jahre Leute verkloppen. Ja, ich hatte damals an André Hennecke, der hatte bei mir meinen Rechtsanwalt gespielt in Toter Mann. Und der sagte, also der hat dafür einen Fernsehpreis oder so bekommen und hatte bei seiner Rede etwas gesagt, was mich irgendwie berührt hat, sagte, das ist der erste Film, in dem ich mal meine Probleme nicht mit einem Maschinengewehr gelöst habe. Und das ist auch ein bisschen in Deutschland so. Ne? Und der Matthias ist halt ein Beobachter. Ja? Und wir haben gemeinsam Kfz-Werkstatt in Starnsdorf.
Ja, Herr Ach, jetzt wirklich?
Herr Kübler. Also nicht wir bringen unsere Autos dahin.
Ja.
Und Matthias hat die beobachtet. Und das sind auch Vater und Sohn. Ja, und der Vater macht da nicht mehr so viel. Der Sohn ist der Schrauber. Der Vater hat sein Büro und dann geht er rum und guckt, was die Angestellten so machen. Und Schauspieler lieben das, ja, zu beobachten und was zu übernehmen. Wenn der Michael Douglas Liberace spielt, der kann ja keinen Klavierton spielen, aber der hat was gesehen, wie der spielt. Ja? Und das ist das Wahrhaftige. Und deshalb, ich würde in dieser Werkstatt, die Matthias Brandt leitet, würde ich meinen Wagen zum TÜV bringen.
Also man kann sagen, das ist die bodenständige Ebene des Films. Dem Kameramann Hans Fromm sollen Sie aber gesagt haben, dreh mir einen Western. Was hat Miroir Nummer 3 mit Spiel mir das Lied vom Tod zu tun?
Ja, mit Spiel das Lied von Tod, also gestern Claudia Cardinale gestorben.
Nennen Sie einen besseren, ne? Western.
Er hat was mit The Searchers zu tun, von John Ford. Das ist auch ein Haus, ein Verlust, eine Tochter. Es sind auch diese Durchblicke durch die Fenster nach draußen. Es gibt Häuser, wo die Fenster geschlossen sind, wo sich Leute einmauern. Und es gibt Häuser, in denen die Leute die Fenster aufreißen und frischen Wind reinlassen. Und das war auch ein bisschen der Gedanke bei dem Film, dass das Element Wind wichtig ist. Der Wind in Western ist oft der Wind, der durch Ruinen durchgeht. Und manchmal ist der Wind aber auch einer, der neue Gedanken und Frische bringt in die Gedanken. Und diese beiden Winde, um die geht es in dem Film. Und das sind Western-Winde.
In den Kritiken Ihrer Filme, da werden die Figuren, das ist mir aufgefallen, immer wieder als Gespenster bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob das von Ihnen selbst kam oder ob das mal selbst ein Kritiker aufgebracht hat. Ein Film von Christian Petzold hieß ja auch mal Gespenster. Von Ihnen selbst? Ich habe gedacht, mir gefällt Gespenster gar nicht so, weil die Figuren doch sehr menschlich sind, aber ohne Maske, schutzlos, also irgendwie aus den unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen rausgerissen, aber Menschen, nicht Gespenster.
Es fing da an, als ich die innere Sicherheit gemacht hatte. Ich dachte immer, die Nazis und die Faschisten und die Rechten, die gehen immer in Höhlen. Friedrich Barbarossa, der wartet da mit 1000 Kriegern, ja? Adolf Hitler im Bunker, das sind immer so Höhlen. Als ob die deutschen Mythen in diesen Höhlen, da leben die noch weiter und irgendwann geht die Tür auf und dann kommt dieses ganze Gesocks wieder raus. Und auf der anderen Seite die RAF, die auf der Jagd war und auch verschwunden war, von denen hatte man immer nur so Bilder, wenn sie zu schnell gefahren sind, da sah man die dann, oder im China-Restaurant, in der Überwachungskamera, die waren so, die hatten keinen Körper. Die Nazis haben so Körper, die da unten liegen und stinken und wieder rauskommen. Und der linke Untergrund ist so zwischen uns, hat keine Materie. Und ich dachte, Gespenster sind die, die wieder sich materialisieren, die wieder Menschen werden wollen, weil sie Sehnsucht haben nach Menschen. Und ich las damals, dass eben der Wolfgang Grams hatte versucht, Marmelade einzukochen im Untergrund. Und diese Kleinigkeit, dass jemand versucht, Marmelade einzukochen, gab mir die Idee, dass zwei, die im Untergrund sind, ein Kind zeugen, was man nicht machen darf. Ja? Weil es ein Ballast ist und das Kind gefährdet und auch die eigene Fluchtmöglichkeit gefährdet. Ne? Aber sie wollen ein Kind, weil sie wieder teilnehmen wollen an der Welt. Sie wollen durch das Kind lernen, zu riechen, zu schmecken, Mensch zu werden. Und die Menschwerdung von Gespenstern ist das, was mich interessiert. Nicht das Gespenst an sich. Diese Sehnsucht teilzuhaben, das ist nicht so weit weg von meinem Vater im Auto, wenn er Jazz hört. Mhm. Er war auch ein Gespenst und er wollte auch wieder teilnehmen am Leben. Ja, und dieses Gespenstsein, ja, es hat ja auch was, verlassen sein, einsam sein, in der Liebe verlassen sein, ein tragisches Unglück ist ein keiner kann deine Gefühle teilen, du bist alleine auf der Welt. Das ist der Begriff Gespenst. Ja.
Und diese Gespenster werden bei Christian Petzold immer wieder von denselben Schauspielerinnen und Schauspielern verkörpert. 7-mal gedreht mit Barbara Auer, 6-mal mit Nina Hoss, jetzt zum 4. Mal mit Paula Beer und Matthias Brandt. Was gefällt Ihnen an dieser Art von Ensemblearbeit, ist das ja im Grunde?
Ja, ich bin ja nicht vom Theater, aber ich habe an der Schaubühne lange gearbeitet als Techniker und später so als Hilfsbeleuchter, studentische Hilfskraft. Und ich konnte von der Rasterdecke der Schaubühne die Probenarbeiten von Peter Stein sehen und die dramaturgische Arbeit, die dort geleistet worden ist von Dieter Sturm. Und ich lag da oben auf der Rasterdecke und sah, was Ensemblearbeit sein kann. Ja, wenn man einfach probt 3 Tage lang, wie man sich an den Tisch setzt. Weil das ist großartig, das zu sehen. Ja, wie man so viel arbeiten muss, dass es wieder unschuldig wird. Ja, es gibt ja diesen, ach komm, wir drehen ohne Drehbuch und so. Gerade dann sieht alles ganz künstlich aus. Man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten an Choreografien, damit es wieder unschuldig wird. Das ist ein bisschen wie im Marionettentheater-Aufsatz von Kleist. Man muss einmal um die ganze Erde rumgehen, damit man vielleicht von der anderen Seite wieder ins Paradies zurückkommt. Das heißt aber Arbeit, Arbeit. Und das hat mir so gefallen. Und deshalb, ich habe dann oft, wenn ich mit Schauspielern gearbeitet habe, habe ich gedacht, lass uns doch zusammenbleiben und weiterarbeiten. Und das mochten die auch sehr gerne. Und ich werde auch mit Nina und Paula mal plan ich was mit denen wieder, dass die sich
zusammenkommen.
Ja, finde ich mal nicht. Mal gucken, was die davon halten. Die sind ja leider intelligente Schauspieler beide. Und ich kann denen nicht einfach Drehbücher hinlegen und davon ausgehen, dass sie es machen. Ja, da kriege ich dann Fragen gestellt und ach, das geht mir auch so nervt manchmal.
Matthias Brandt hat gesagt, mit Ihnen einen Film zu machen, ist eigentlich wie früher. Also Sie drehen so, als wäre das noch auf Zelluloid. Ja? Als sei das kostbares Material, nicht 10-mal hintereinander denselben Take, sondern vielleicht nur einmal und dann sitzt er.
Wir hatten am Donnerstag Premiere, ja? Und dann muss man so vor so eine Wand gehen, ja? Und wird fotografiert da von so einem, und die rufen dann immer, Barbara rechts und so, ja, die schreien dann wie bekloppt. Und seit die digitale Fotoapparate haben, hört man nur wie Maschinengewehr, das ist einfach, ja? Und ich hasse das Digitale, wenn es dazu führt, dass wir das ja nicht verschwenden, einfach nicht nachdenken, unkonzentriert sind. Und andererseits ist es so, dass die Schauspieler bei so Digitalkameras, da dreht man meistens sogar mit 2, 3 Kameras, da wird ein Grundlicht gemacht, was hässlich ist, ja, damit man, das ist alles ökonomisch, ja, und dann wird das 5, 6, 7, 9 Mal gedreht, und damit das am Schneidetisch zum Film wird. Und das merkt man diesen Film an, die sind langweilig, die haben keine Standpunkte, keine Konzentration. Es gibt immer eine richtige Kameraposition, die muss man sich erarbeiten. Und das ist immer, wenn man diese Proben hat, und die Zeit sich dafür nimmt, verschwendet man und verausgabt die Schauspieler nicht und sich selbst auch nicht, Und letztendlich die Zuschauer auch nicht.
Und kriegt die volle Konzentration in einem Moment.
Ja, Franz Rogowski war total genervt, das weiß ich noch. Das war's schon. Ja, er hat gesagt, ja, das One-Taker. Ja, so wurde das der One-Taker. Der nannte mich, hey, da kommt der One-Taker. Ja, und so. Macht sich lustig über mich. Und dann habe ich ihm aber erzählt, dass der John Ford, der auch so gearbeitet hat, der einer meiner Lieblingsregisseure ist, der war beim ersten Film, den der mit Henry Fonda gemacht hat, hatte der nicht gewusst, dass der John Ford auch nur einen Take dreht. Ja, wenn er gut ist, okay, Schluss, machen wir nichts, machen wir was anderes. Schauspieler wollen ja gerne noch eine Variante. Ja, so. Und dann hatte der Henry Fonda die Szene gedreht und John Ford sagte, alles fantastisch und so großartig, lass uns da drüben jetzt weiter nächste Szene machen. Und da sagte Henry Fonda, kann ich noch eine haben? Ein Satz, der bei John Ford zu Tobsuchtsanfällen normalerweise führt. Ja? Aber der hat diesmal gesagt, ja, von mir aus, weil er den Henry Fonda ja mochte. Ja, von mir aus. Und das ganze Team, was ist denn los mit dem? Ist der jetzt auf die alten Tage irgendwie so, ne? So altersmilde oder so? Und dann hat Henry Fonda nochmal gedreht. Ne? Und dann ist der John Ford zur Kamera gegangen, hat die aufgemacht, die Material rausgenommen, hier ist deine Szene. Und das fand ich gut. Ja? So. Weil der Schauspieler hat vielleicht ein Gefühl für sich, aber das ist nicht das Entscheidende, sein Gefühl, denn das ist nicht der Film. Ne? Er muss vertrauen können.
Ich weiß gar nicht, warum ich gesagt habe, Sie sollen wie all unsere Gäste Musik mitbringen. Ich gucke hier unten auf die Uhr.
Ich dachte auch, wann kommt endlich die Musik?
Glaube, wir schaffen gar nicht Musik, aber ich finde jetzt, ja bitte, wir spielen mal jetzt eine, okay? Und zwar von der Berliner Band Mutter. Ich ahne, warum Sie die mitgebracht haben. Der Schlagzeuger.
Der Schlagzeuger von Mutter ist einer der Produzenten, Florian Körner von Gustorf, aber das ist nicht der Grund.
Einer der Produzenten all ihrer Filme.
All meiner, ja, bis auf ein paar Polizeirufe und sowas, aber sehr viele. Aber dieser Song wurde schon in einem sehr schönen Film von Angela Schanelek benutzt. Ja? Die Erde wird der schönste Platz im All.
Ein Song der Berliner Band Mutter, ausgesucht vom Filmemacher Christian Petzold für unser Gespräch im Radio 3 Kultursalon in der RBB Dachlounge. Christian Petzold ist in diesem Monat 65 Jahre alt geworden, also Jahrgang 1960, aufgewachsen in Hahn in Nordrhein-Westfalen zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Wie sind Ihre Eltern da gelandet?
Meine Mutter ist Sudetendeutsch, ja, und die ist damals als junges Mädchen aus dem Sudetenland mit ihrer Mutter geflohen nach Thüringen, weil meine Oma, Betty hieß die übrigens, meine Oma glaubte, in Thüringen ist viel Natur, Wasser, kriegen die Kinder was zu essen. Es war eine Nazi-Familie, ja, der Opa, der hier erschossen worden ist in Berlin, der war wohl Leibstandarte Adolf Hitler. Und wie viele Sudetendeutsche haben sie sich als junge Männer dem nationalsozialistische Gedankengut freudig angeschlossen. Und dann ist meine Mutter in der DDR, war sie jung und hat Ende der 50er Jahre entschieden, Petticoat ist es etwas, wo ich hin möchte. Meine Mutter liebte die amerikanischen Schauspielerinnen, ja? Und sie wollte gerne tanzen und malen und Impressionismus und das hat sie alles interessiert. Und dann mein Vater war aus Zwickau, ne, der ist eine Geigenbauerfamilie in Zwickau und der auch mit, weiß ich nicht, 19, 20, 21 hat er auch entschieden, der Weißwandreifen und Elvis Presley, das war im Grunde genommen die waren unpolitisch, also in dem Sinne unpolitisch, also die Herkunft meiner Mutter wurde uns Kindern verschwiegen, ja, also der faschistische Hintergrund, über den wurde natürlich nicht geredet, wie das hier in Deutschland überall der Fall war, aber die Familie meines Vaters urchristlich und antifaschistisch war. Aber die haben sich dann hier in so einem Container, also damals gab es keine Container, so eine Barackensiedlung kennengelernt für Flüchtlinge. Und da habe ich wohl auch mein erstes Lebensjahr in so einer Baracke zugebracht.
Und wie haben die sich dann durchgeschlagen? Sie haben vorhin gesagt, der Vater war 3 Jahre arbeitslos.
Mein Vater war Produktionsleiter in so einer Firma für Kunststoffe und Teppiche. Und meine Mutter hat in dieser Firma Chemielaborantin gearbeitet. Und mit meiner Geburt war es dann klar, dass sie, das war ja schwer für die Frauen, damals Kindergartenplätze und so zu finden. Und die musste dann zu Hause bleiben, musste dann. Die Familie war dann das im Lebensmittelpunkt. Als die dann in das Reihenhaus.
Drei Kinder, ne? Sie ältester von drei Brüdern.
Drei Brüder. Meine Mutter erzählt dann, als sie in das Reihenhaus gezogen sind, das war so ein Neubaugebiet. Die hatten dann so einen Namen. Also unsere Straße hieß am Hühnerbach. Das klingt grauenhaft, ja. So. Aber daneben waren diese Siedlungen, die hießen danach die verlorenen Ostgebiete, Stettiner, Breslauer Straße und so. Ja? Und da waren alles gleichzeitig fertig geworden, alle Häuser, Reihenhäuser. Es war so gebaut, es gab Mietshäuser auf der linken Straßenseite, Reihenhäuser auf der rechten Straßenseite und hinten am Hang Villen. Wir hatten also das gesamte
Panorama
der Bundesrepublik architektonisch. Ja? Und da hinten wohnten Zahnärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, also Leute, die Latein hatten in der Schule. Ja? Und wie an den Reihenhäusern. Und alle, die Reihenhäuser waren alle gleichzeitig fertig. Und am ersten Morgen, ich kann mich noch erinnern, wir gingen zur Schule. Mein Vater fuhr mit dem VW-Variant zur Arbeit. Wir Kinder hoppelten zur Schule. Und alle Mütter standen draußen, wie in diesen amerikanischen Filmen, die sich so lustig machen über Suburbs, standen draußen. Und da weinte meine Mutter. Und ich habe sie dann viele Jahre später gefragt, hast du so geweint, weil das so schön war? Sagt sie, nein, ich habe geweint, weil das Gefängnis wurde mir klar. Ja? Also das war, allen diesen Frauen wurde klar, dass da, wo sie jetzt leben, das war's. Ja? So, und, da waren, und dann war es natürlich, manche Frauen waren gefundenes Fressen für Männer, die was drauf hatten. Ja, und eine Nachbarin, da kam so ein Vertreter für Marmeladen, der hat bei der geklingelt und die ist mit dem abgehauen. Das muss man sich mal vorstellen.
Daran erinnern Sie sich heute noch.
Ja, ich habe mir gedacht, denn es muss doch schrecklich sein, wenn man einen Handelsvertreter für Marmelade abhaut. Das ist ja, also wenn das schon eine Zukunft ist, fand ich aber nicht schlecht. Ja.
Ein Tor aus diesem Gefängnis für Sie war Fußball. Schon als Junge, Borussia Mönchengladbach.
Ja, das ist so. Also Mönchengladbach ist eine Stadt, die in ihrer Hässlichkeit mit der Kleinstadt vergleichbar ist, aus der ich stamme. Das ist keine schöne Stadt. Aber es ist eine Stadt, in der ein wunderschöner Fußball erfunden worden ist. Von Leuten, die aus dieser Stadt stammen. Und vielleicht kommt daher meine absolute Verfallenheit dem Verein gegenüber. Und dass ich glaube, dass aus den hässlichsten Gegenden die schönsten Dinge entstehen können. Ja, man kann sie verzaubern, man kann da drin träumen, man kann auch, es kann Schönheit geben, weil die Orte dort so hässlich sind. Es muss irgendwo schöner sein und die Erde wird der schönste Platz im All, hat was damit zu tun.
Angeblich gibt es Filmfiguren mit Namen von Fußballern von Borussia.
Ja, immer.
Immer?
Ja.
Wer denn?
Ja, jetzt hier bei den Polizeirufen heißt die Barbara Auer Konstanze Herrmann nach dem Rechtsaußen von Borussia Mönchengladbach. Ich habe ganz oft so Namen, wenn so Durchsagen im Kaufhaus ist. Frau Netzer, bitte, oder sowas. Ja? Es darf nicht so offensichtlich sein. Ja? So, ich nehm oft Namen, die nicht so bekannt sind, aber Namen von Gladbacher Spielern. Ja, der Seminar hat immer ein Pariser Telefonbuch genommen und dann so drei Namen genommen, dann hat das gepasst. Ja? Und ich nehme einfach von den 290 Profis, die je für Gladbach gespielt haben, daraus baue ich dann die Namen zusammen.
Wie sind Sie damals als Jugendlicher überhaupt mit Film in Berührung gekommen? Und wie hat sich dieser Wunsch entwickelt, was mit Film zu machen?
In der kleinen Stadt, aus der ich stamme, ja, die jetzt schon mehrmals erwähnt worden ist, diese hässliche kleine Stadt, in dieser Stadt gab es kein Kino mehr ab 1970. Aber ich hatte in der Stadt noch einen Film gesehen, zwei Filme gesehen. Einer der Filme war das Dschungelbuch. Und das hat mich vollkommen umgehauen. Da war ich ganz klein und dachte, so was Schönes, so was Tolles. Ich will jetzt 100-mal den Film sehen. Und der Vorführer in diesem Kino, der hatte, weil er offensichtlich geisteskrank war, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, hatte einen Trailer vorher reingeschnitten. Die haben ja damals diese 35mm Trailer bekommen. Und zwar Liane, das Mädchen aus dem Dschungel. Wegen Dschungelbuch. Der Kant wusste aber nicht, dass Liane, das ist ja so eine Friseurin aus Spandau gewesen, die Schauspielerin, die sehr schön war und sehr nackt war und sehr lange blonde Haare hatte, in diesem Film Liane, das Mädchen aus dem Dschungel von Kannibalen, nackt gebraten werden sollte. Und man konnte ab und zu mal unter den Haaren ihre Brüste erkennen. Und ich saß in dem Kino mit 7 oder 8 Jahren. Ja? Und wir sahen den Trailer und da war dieser Film, Liane, das Mädchen aus dem Urwald. Und ich war zwar noch nicht geschlechtsreif, ja, aber ich wusste, da draußen in diesen Kinos, da spielen sich Dinge ab, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? So. Und das war das, was mich, und dann das Dschungelbuch dahinterher, und das ist für mich bis heute das Kino. Ja, das hat was Verruchtes und es hat was wahnsinnig Schönes und das Wunderbarste ist, wenn es im gleichen Raum stattfindet. Ja. Und ich habe dann, wie das immer so ist, wenn man in die Schule geht, dann kommt irgendwann mal ein neuer Schüler in die Klasse. Der bringt ja Frische rein oder wird gemobbt. Die beiden Möglichkeiten hat er. Und der Harald Hoberger hieß der. Ich glaube, der kam aus Düsseldorf mit seinen Eltern. Und der war ein bisschen anders. Der hat super Kleidung gehabt, fantastische Tasche. Und der hatte ein Buch von Alfred Hitchcock, François Truffaut, das Interview hatte der. Und das habe ich mir bei ihm ausgeliehen. Und das war das bis heute wichtigste Filmbuch meines Lebens.
Ah, ja.
Weil in diesem Buch, ich kannte die Filme Hitchcocks durchs Fernsehen. Weil wir damals in den 70er Jahren und Anfang 80er Jahre noch ein Fernsehen hatten, wo die im dritten Programm nicht die 5 besten Talsperren gequizt worden sind, ja, und dann irgendwie sowas regionaler Quatsch die ganze Zeit läuft, ja, sondern die hatten da einen Bildungsauftrag. Und die haben dann zum Beispiel alle Film-Noirs gezeigt. Ja? Und da wurden die begleitet und die wurden kuratiert, zusammengestellt. Ja, wir haben das Kino, ich habe das Kino durch den WDR kennengelernt. Ich habe mir einen Film angeguckt, Alice in den Städten, und ich habe mir das angeguckt und dachte, das ist ja Wuppertal, das ist ja die Gelateria, in der wir auch immer unser Eis essen. Und das sieht alles so verzaubert aus. So wie Borussia Mönchengladbach Fußball spielt, so war der Film für mich. Ja? Und ich dachte, ach so. Ja?
Also das Kino war ein Magnet, ja. Aber der Weg dahin, der war ja dann noch, der dauerte ja einige Jahre. Also Christian Petzold hat erst in Berlin an der FU Germanistik und Theaterwissenschaften studiert, dann hat er sich 2-mal an der Deutschen Film- und Fernsehakademie beworben, hier gleich um die Ecke am Theodor-Heuss-Platz, ist beim 2. Mal genommen worden, hat da studiert, Harun Farrokhi, den Sie schon erwähnt haben, kennengelernt. Er wurde Freund und Komplize, hat bis zum Tod an allen Drehbüchern mitgeschrieben, und an dieser DFFB, der Akademie, hat sich dann die sogenannte Berliner Schule herausgebildet, um mehrere Regisseure, Angela Schanelek, Thomas Arslan, Christoph Hochhäusler, Sie, andere kamen dazu. Dieses Label war ja lange umstritten. Wie ist das heute im Rückblick, Berliner Schule? Ist das Makel, Ballast oder Marke?
Im Ausland gut, in Deutschland nicht gut. Weil es war von Anfang an so, dass wir ganz schön angegriffen worden sind. Wir haben das Label gar nicht erfunden, sondern wir wurden von Journalisten als Berliner Schule bezeichnet, weil unsere Filme zum gleichen Zeitpunkt ähnlich sich in dieser Welt aufgehalten haben und diese Welt kadriert und abgebildet haben und erzählt haben. Und da gab es von Anfang an direkt Kontra, zu wenig Zuschauer. Das war natürlich die Zeit, in der wir von diesen fürchterlichen Komödien aus München drangsaliert worden sind und die natürlich gekämpft haben, so wie Öl- und Gasheizungen kämpfen, ja, so haben die gekämpft. Und dann kommt dann als Berliner Schule, die versucht hat, ohne diese, wie heißt die nochmal, wie nennt man das nochmal, diese ganzen Rohstoffe und ohne Verschwendung.
Ressourcen. Ressourcen?
Ja, aber auch hier die ganze Kohle und das ganze Zeug und so, das wollten wir nicht mehr. Ja? Wir wollten irgendwas anderes probieren. Den Kampf haben wir verloren und gewonnen gleichzeitig, würde ich sagen. Also uns hat der irgendwann nicht mehr interessiert, weil wir untereinander auch gar nicht irgendwie vorhatten, eine Revolution zu starten. Vielleicht hätten wir es machen sollen.
Ich schlage vor, wir hören noch einen Song von Ihrer Playlist. Allerdings habe ich mich sehr gewundert, River von Joni Mitchell. Das passt zu Lebkuchen im Supermarkt. Das spielt in der Weihnachtszeit.
Ja, ich muss sagen, ich habe die englischen Texte von Liedern erst sehr, sehr spät mir übersetzt. Ja? Ich finde, aber ich weiß, worum es da geht. Und ich hatte einen Freund in der Nachbarschaft, der inzwischen verstorben ist. Und das war einer seiner Lieblingssongs. Ich wollte jetzt nicht wie bei Aldi jetzt schon im September Lebkuchen-Stimmung verbreiten.
It's coming on Christmas, that
cutting down trees. They're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on.
River, ein Song von Joni Mitchell, mitgebracht vom Filmemacher Christian Petzold für unser Gespräch hier im Radio 3 Kultursalon in der RBB Dachlounge. Reden wir über Autos. Die spielen in Christian Petzolds Film nämlich immer eine Rolle. Also Autofahrten, Autounfälle, diesmal Auto reparieren, auch Autos verhökern. Ist das eine rein cineastische Liebe zum Auto?
Naja, ich habe mich immer geärgert, wie das Auto in deutschen Filmen auftauchte. Ja, dann immer ist die Kamera vorne auf der Kühlerhaube und guckt so rein und die beiden Schauspieler sitzen da nebeneinander und quatschen da vor sich hin und fahren. Und ich finde, Autofahren, warum lieben die Deutschen das Autofahren? Doch nicht, weil sie nebeneinander sitzen und quatschen. Ja? Sondern das Somnambule am Autofahren lieben die. Die individuelle Freiheit, sich überall hinzubewegen. Aber gerade die Somnambulität. Man sieht es daran, dass die Autos wurden ja früher mal auf so Trailer gesetzt, damit man da filmen kann. Und dann das Lenkrad kannst du ja machen mit, was du willst. Und die Schauspieler haben dann immer das mit dem Lenkrad so unheimlich rumgefuchtelt. Sowas macht man ja nicht. Und ich wollte gerne, dass das Autofahren Somnambul wird. Dieses halbbewusste Weggleiten, weil das was mit Kino zu tun hat. Es gab damals diese rassistische Werbung von Mercedes-Benz oder Hertz, Autovermietung mit Mercedes-Benz zusammen, dass da jemand in Kairo landet und dann Gateway runtergeht und überall sind Ägypter, die was verkaufen wollen und Hitze und brutal und Geschrei und schlechte Luft. Und, ja, und dann kriegt er von Hertz diesen Schlüssel für seinen Mietwagen, das ist eine S-Klasse von Mercedes. Dann geht er da hin und macht die Tür auf, geht rein und macht die Tür zu und es ist Stille. Ja? Und dann kommt der Satz, endlich zu Hause. Ja? Sowas ist Deutschland, deutsche Autofahrer. Ja? Die wollen in diesem Ding drin sitzen, ja? Und somnambul sein und sich um nichts mehr kümmern. Ja? Die Verantwortungslosigkeit von Autofahrern ist brutal. Ja? Und die muss, gleichzeitig ist es aber auch etwas Schönes, verantwortungslos zu sein. Und diese Situation, finde ich, muss ins Kino oder in den Film.
Aber ja? Die noch schöneren Momente gibt es doch in Ihren Filmen auf dem Fahrrad. Da ist die Leichtigkeit. In Barbara, ja, Roter Himmel, jetzt auch im neuen Film Miroir.
Ich bin da drauf gekommen, bei Barbara war, glaube ich, der erste Film, also in Wolfsburg gab es auch Fahrräder, aber die waren nicht so wichtig. Aber in Barbara gab es einen Film, wo das Fahrrad eine Befreiung war. Die findet im Keller ein Fahrrad und repariert es selber und kann sich bewegen und die Staatssicherheit, der kann sie entkommen, weil sie mit dem Fahrrad Wege beschreiten kann, wo die mit ihrem Auto nicht hinkommen. Und dann ist sie frei und der Wind und die Nina macht das ganz toll und so. Und dachte ich, das Fahrrad, das ist es. Ich fahre da selber gerne Fahrrad. Kann man, hat ja auch was Somnambules, ja, so fahren, der Wind und riechen und ja. Und dann habe ich eben angefangen, das Fahrrad, habe ich mir überlegt, wie kann man das filmen? Wie kann man Fahrradfahren filmen? So, dass es dem entspricht, wie wir alle Fahrrad fahren. Ja. Das hat sich natürlich hier in der Stadt geändert. Also es ist ja oft so, wenn man Minderheiten Rechte gibt, und Fahrradfahrer waren ja Minderheiten, dann drehen die erstmal vollkommen durch. Das, was ich da erlebe, da an Fahrradampeln, wie die Leute da morgens auf dem Weg zur Arbeit mit Helm und rasierten Unterschenkeln da an mir vorbeiziehen, und ja, das ist unfassbar. Ja.
Machen wir einen Haken drunter, würde ich sagen. Man kann in den Filmen von Christian Petzold wahnsinnig viele Bezüge zu Literatur und Filmgeschichte entdecken. Und das merkt man ja jetzt auch so, wie er erzählt, wie viele Beispiele da kommen und anscheinend wirklich ordentlich abgelegt und archiviert in ihrem Kopf vorhanden sind. Also mal wird Heine zitiert, mal Tom Sawyer, manche entdecken Tschechow. Sie haben ein phänomenales Gedächtnis, was Bücher und Filme angeht. Wie kommt das? Wie geht das? Ist das antrainiert? Ist das Naturtalent?
Vorgespielt. Wirklich, also wer wirklich ein Gedächtnis hatte, war Harun. Also Harun, der konnte wirklich aus dem Gedächtnis, konnte der ganze Zeilen aus Romanen, konnte der wiedergeben. Ich schreibe mir die dann auf, ja, und platziere die geschickt. Aber der Harun, also ich weiß noch, der hat mich so zum Lachen gebracht. Der konnte immer so Sätze aus Büchern, die misslungen waren. Zum Beispiel der Satz, immer wenn Erika ihre Brille aufsetzte, musste ich an Monika denken, denn sie trug keine. Der Satz macht überhaupt, das hat er in einem Roman gelesen. Ja, Und den Satz fand ich so toll, ja, da haben wir uns weggeschmissen vor Lachen. Ja.
Ich habe mir noch mal Ihre Filmografie natürlich angeguckt vor unserem Gespräch. Und da taucht auf verschiedenen Internetseiten ein Filmtitel auf, der heißt Odessa. Auf manchen Seiten sieht er so aus, als hätte es den gegeben. Ich kenne ihn nicht. Auf anderen Seiten steht in Klammern 2027. Was ist das für ein Projekt?
Es ist ein Roman von Georges Simenon, wo ich die Rechte gekauft hatte, der in Odessa spielt. Das Drehbuch habe ich geschrieben auf Grundlage des Romans. Es geht dort um einen falschen Juden, also jemand, der mit, also in meinem Drehbuch, der getan hat, als ob er jüdische Wurzeln hätte, um in Deutschland damals aus der Ukraine nach Deutschland zu kommen. Und der jetzt zurückgehen will in die Ukraine. Und da war kein Krieg. Und deshalb ist diese Geschichte, die sehr schön ist und die mir auch große Freude gemacht hätte, war in dem Moment erledigt, als der Krieg begann. Ich habe das noch nicht ad acta gelegt, denn ich könnte diese Geschichte umarbeiten für jemanden, der nach dem Krieg erst zurückgeht. Aber mir ist diese Situation mit dem Krieg und den Russen und den, und ich war zweimal in Odessa und mir ist das zu komplex, um das einfach, das Drehbuch jetzt zu verändern. Ich glaube, um es mal brutal zu sagen, es hat sich erledigt. Das Drehbuch Odessa hat wahrscheinlich dasselbe Schicksal erlitten wie die Stadt Odessa. Das ist eine der schönsten Städte, in denen ich je gewesen bin. Ich hatte vorher Transit gedreht und bin von den Dreharbeiten von Transit nach Odessa und dann stellt sich noch raus, dass Marseille und Odessa Partnerstädte sind, beides Hafenstädte sind und ich liebe Hafenstädte. Da ist irgendwas anders. Ja? In Odessa ist eine Stadt, die ist so merkwürdig gebaut worden, die hat die Schiffe, die den Weizen aus der Ukraine nach Italien meistens gebracht haben, diese Schiffe sind ja leer zurück. Die dürfen aber nicht leer sein, da muss irgendwas zu beschweren rein. Und dann haben die Italiener dort Steine reingelegt. Mit diesen italienischen Steinen ist Odessa gebaut worden. Und die Architekten aus Italien sind gekommen. Und als ich dort war in dem Hotel, in dem ich da eine Woche gewohnt habe, das gehörte der Mafia aus Neapel. Das Hotel. Also die italienische, ukrainische Verbindung war noch vollständig da und spielt auch in dem Drehbuch von mir eine Rolle. Hm. Und das lässt sich nicht mehr realisieren.
Nicht zu diesem Zeitpunkt zumindest.
Ich glaube nicht. Ich habe jetzt irgendwie zwei andere Sachen vor.
Ja, reden wir darüber noch. Ich habe gedacht, all die Themen, die uns politisch geprägt, sozialisiert haben in diesen 4 Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, die tauchen in Ihren Filmen auch auf. Nicht im Vordergrund, aber eigentlich immer im Hinter- oder im Untergrund. Ja. Mit was für einem Thema oder Stoff setzen Sie sich im nächsten Film auseinander?
Der nächste Film geht um Eigenbedarfskündigung.
Wirklich?
Es geht um Leute, die Eigenbedarf gekündigt werden und fürchterliche Rache nehmen.
Eine Sache noch. Sie sind seit kurzem Präsident. Mhm. Präsident der Viennale, das ist das größte Filmfestival in Wien, in Österreich. Findet im Oktober statt, wird eröffnet mit dem Film Miroir Nummer 3. Was macht der Präsident?
Ja, der steht natürlich jetzt unter Korruptionsverdacht. Ja, ich bin Präsident geworden und mein eigener Film läuft da als Eröffnungsfilm. Aber das ist Österreich. Ja?
Wenn keine Termine mehr anstehen, das ist ja jetzt auch ein Marathon mit dem neuen Film. Sie waren in Toronto auf dem Filmfestival, es geht irgendwie Schlag auf Schlag. Wenn keine Termine anstehen und Sie zu Hause in Kreuzberg sind, wo Sie schon ewig und 3 Tage wohnen, wann und wo gehen Sie am liebsten ins Kino?
Also es gibt 2 Sachen, die ich liebe. Ich liebe Nachmittagskino. Ich war gestern um 14 Uhr im Filmtheater am Friedrichshain. Also es denkt dann nicht, ich gehe da nicht in ein bestimmtes Kino, sondern um 14 Uhr ins Kino gehen, ist genial. Ne? Da sitzen ganz bestimmte Leute um 14 Uhr. Und mit denen Kino gucken macht Spaß, wirklich. Ne? Und da habe ich den neuen Film von François Ozon gesehen. Der Herbst wird kommen, heißt er auf Deutsch. Und der ist fantastisch, der Film. Ja, ich bin mit dem befreundet und das ist ein Glück, wenn man mit jemandem befreundet ist und dessen Werk auch noch toll ist. Das war wunderschön, sonst gehe ich sehr oft ins FSK, ja, weil das Programm sehr, sehr schön ist.
Kreuzberg.
In Kreuzberg und dann gehe ich auch sehr gerne oben ins Rollberg, weil das ist so, das Schöne ist, ich muss ja dann die ganze Hermannstraße hochfahren mit dem Fahrrad. Ja, da bin ich oben fertig, wenn ich da oben angekommen bin und dann setze ich mich ins Kino und nach dem Film kann ich runterrollen. Ja, und dabei hat der Film nochmal so eine Nachwirkung. Ja, das ist sehr schön.
Ihnen, dem Publikum, empfehle ich den Gang in Ihr Lieblingskino. Schauen Sie sich an Miroir Nummer 3 Und noch ein Tipp, in der Arte-Mediathek läuft noch bis Ende November der vorige Film von Christian Petzold, Roter Himmel. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, mir auch. Danke.
Sie könnten noch unsere letzte Musik anmoderieren. Hanya Rani, Eden.
Ja, Hanya Rani, das ist eine Schallplatte. Meine Tochter hat eine Vinylsammlung und die hat mir diese Schallplatte, ich glaube, zu Weihnachten geschenkt. Und das hat mir von Anfang an gefallen und wird wahrscheinlich in dem Polizeiruf, den ich jetzt in einem halben Jahr drehe, wird das die Filmmusik sein.
Hanya Rani, Eden. Ich bin Britta Bürger. Schönen Abend.